Ich rechne nicht damit, dass Frankreich instabil wird, auch wenn die Bilder natürlich sehr bedrückend sind. Und deshalb verstehe ich auch sehr die Entscheidung des französischen Präsidenten, jetzt im Land zu sein. Das hätte ich genauso gemacht. Und deshalb wünschen wir ihm eine gute Hand bei der Bewältigung der ja nicht kleinen Herausforderung.
Bundeskanzler Olaf Scholz wollte in diesen Tagen mit Präsident Emmanuel Macron eigentlich über die Zukunft Europas sprechen. Doch der französische Staatspräsident hat derzeit keine Zeit für Außenpolitik. Ihm droht, die Kontrolle im eigenen Land zu entgleiten. Folge 46 von Frankophil widmet sich der Beziehung zwischen Macron und Frankreich. Eine politische Psychologie des Staatspräsidenten. Am Mikrofon ist Andreas Noll. In diesen Stunden wollte Emmanuel Macron eigentlich in Deutschland sein, zum ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren. Ein umfangreiches Programm war geplant mit einer großen Rede zu den deutsch-französischen Beziehungen in Dresden. Macron hätte in dieser Rede wohl angeknüpft an seine Worte vom November 2018, als er im Deutschen Bundestag zum Volkstrauertag sprach und Deutschland eine Liebeserklärung machte.
À chaque fois que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait les mots venant de la France, lisez toujours et avant tout qu'elle vous aime.
Jedes Mal, wenn Sie die Worte aus Frankreich vielleicht nicht ganz genau verstehen, sagte Macron vor 4,5 Jahren in Berlin, können Sie daran denken, dass Frankreich Sie liebt. Doch statt Liebe zu Deutschland ist in Frankreich der Hass derzeit das dominierende Thema. Nach dem Tod eines Jugendlichen, der bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre von einem Polizisten erschossen wurde, befindet sich das Land wieder im Ausnahmezustand. Selbst mit der Mobilisierung von 45.000 Polizisten jede Nacht kriegt der Staat die Krawalle bislang nicht unter Kontrolle. Ob in Straßburg, in der Hauptstadtregion, in Rennes, Lyon oder Marseille. Polizeiwachen, Rathäuser, Schulen und Kultureinrichtungen gehen in Flammen auf. Jede Nacht. Vertreter des Staates müssen um ihr Leben fürchten. So wie der Bürgermeister von Lailles-les-Roses, auf dessen Wohnhaus Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Brandanschlag verübt haben. Während der Bürgermeister zu dieser Zeit noch im Rathaus war, konnte sich seine Frau mit den Kindern erst in letzter Minute vor den Flammen retten. Die Randalierer, so Staatspräsident Macron vor dem Wochenende, organisierten sich über die sozialen Netzwerke. Ein großer Teil von ihnen sei sehr jung. Fast flehentlich wandte sich der Präsident an die Eltern, doch ihrer Erziehungspflicht nachzukommen und die Kinder zu Hause zu lassen. Der Staat könne diese Aufgabe nicht übernehmen.
Un tiers des interpellés der dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
Staatspräsident Emmanuel Macron. Nach den monatelangen Protesten gegen die Rentenreform, die der Präsident gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit durchgeboxt hat, ist Macron nun in einer anderen Funktion gefordert, Frankreich wieder zu befrieden. Die Politikwissenschaftlerin Sonja Zmerli lebt seit vielen Jahren in Frankreich, arbeitet als Professorin an der Hochschule Sciences Po in Grenoble und hat ein Handbuch über politische Psychologie herausgegeben, in dem sich auch eine Fallstudie über Emmanuel Macron befindet, der mit den Politikstilen Angela Merkels und Donald Trumps verglichen wird. Ein abgehobener Visionär heißt die Fragestellung dieser Analyse von einem Kollegenduo von Sonja Zmerli. Frage an Sie, Frau Zmerli, worin zeigen sich die Eigenschaften eines abgehobenen Visionärs?
In der politischen Psychologie unterscheidet man vornehmlich drei Motivlagen, die für politische Führer relevant sein könnten. Trump in dem Fall ist geleitet von dem Motiv, tatsächlich auch sich Gruppen anzuschließen, die für ihn bedeutsam sind, also ein Anschlussmotiv im sozialen Sinne. Für Merkel, so sagt man oder so analysiert man, war das sogenannte Machtmotiv zentral. Und bei Macron würde man auf das Leitungs- und Leistungsprinzip hinweisen. Da ist wohl sicherlich die Verbindung mit den Visionen auch zu sehen, die er zumindest vor Beginn seiner allerersten Amtszeit auch für Frankreich definiert hat und das vielleicht auch für die Franzosen, für einen Großteil der Franzosen zumindest, die ihn gewählt haben, auch so attraktiv gemacht haben. Ein Staat, der relativ statisch wirkte, in dem Reformen zwar immer auch angesetzt waren, aber dann sich aus unterschiedlichen Perspektiven vielleicht vergleichsweise wenig bewegt hat, war dann zum damaligen Zeitpunkt 2017, als Emmanuel Macron dann auch seine Bewegung der La République en Marche gründete, getragen von wirklich einem sehr starken Reformwillen, getragen auch von einer Vision, die er versucht, nicht nur im nationalen, aber vielleicht sogar auch im europäischen Kontext zu verfolgen, dadurch sicherlich für den einen oder anderen inspirierend wirken kann, aber unter Umständen auch durch die ganzen Rückschläge, die er zu verzeichnen hat, vielleicht auch zu einer Form von Frustration führt.
Als Deutscher hat man unweigerlich, muss man sagen, wenn man den Begriff Vision hört, Visionär hört, Helmut Schmidt noch im Kopf, der gesagt hat, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Aber welche Visionen meinen Sie genau? Welche Visionen waren, können Sie bei Emmanuel Macron feststellen, ja, die wirklich zentral für ihn sind?
Vielleicht kann man das auch betrachten aus der Sicht, die viele über Macron haben, die ihm vielleicht nicht unbedingt gut gemeint unterstellen, er würde eine Attitüde eines Unternehmers annehmen, der also jetzt vielleicht der Ansicht ist, dass die Gesellschaft tatsächlich auch zu leiten und zu dirigieren sei wie ein großes Unternehmen und aus dem sicherlich dann auch so sein Ansatz abzuleiten ist, dass er eben auch im wirtschaftlichen Sinne sich eine gewisse Liberalisierungspolitik wünscht, vorstellt und die dann auch umsetzen möchte auf den französischen Fall, der tatsächlich auch durch staatlichen Direktismus dann oft auch geprägt war. Insofern eine Vision, um die Gesellschaft zu reformieren, vielleicht auch anderen europäischen Ländern, Gesellschaften dann auch näher zu bringen, im Vergleich auch mit deren Reformbestrebung und Reformumsetzung. Insofern ist Vision vielleicht als Gesellschaftsprojekt ein bisschen zu weit gegriffen, zumal jetzt im Rückblick man auch feststellen kann, dass vieles auch im Sande verlaufen ist, beziehungsweise auch auf große, große Widerstände in der Gesellschaft getroffen ist. Ich möchte jetzt nur hier das Beispiel auch der Rentenreform anführen, deren Auswirkungen auch immer noch nicht ganz ausgestanden sind. Insofern Vision, klares Zeichnen von Politikzielen zu Beginn der ersten Legislatur, auf die er auch noch vor seiner Wiederwahl zurückgegriffen hat, hier auch wieder am Beispiel der Rentenreform, aber jetzt nicht als völlig neues Gesellschaftsbild entworfen.
Das erklärt jetzt den Begriff Visionär, aber wir haben immer noch das Adjektiv abgehoben davor. Was macht ihn zum abgehobenen Visionär?
Ja, auch das ist die Wahrnehmung, vielleicht auch ein bisschen provokativ, die Wahrnehmung aber auch, die man oft auch im medialen Diskurs findet, die sich auch in Bevölkerungsumfragen niederschlagen. Macron, das weiß man ja auch, ist so ein ganz klassischer Vertreter auch der politischen Elite, der wirklich schon angefangen mit seinem gymnasialen Besuch auch in Eliteschulen sozialisiert wurde, auch auf einer Elite-Hochschule dann seinen universitären Abschluss erlangt hat und dadurch vielleicht auch so diese Nähe zum Volk so ein Stück weit vermisst aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger. Aber es ist vielleicht auch aus deutscher Perspektive ein bisschen problematisch, weil es uns an vergleichbaren Beispielen eher mangelt. Wir haben diese Elite-Kaderschmieden nicht in der ausgeprägten Form, wie man sie wirklich in Frankreich findet. Insofern abgehoben aufgrund seiner elitären Erziehung, seines elitären Hintergrundes, kulturell betrachtet mit einer wirklich klassisch-kulturellen Erziehung. Aber vielleicht auch durch eine Form von Unnahbarkeit, die er ausströmt und die ihn jetzt für die Bürger nicht so als Präsident normal dann auch wahrnehmen lässt, wie es zum Beispiel François Hollande gerne gewesen wäre und das auch ganz deutlich propagiert und ausgesprochen hat.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Emmanuel Macron versucht, an diesem Bild des abgehobenen Visionärs zu arbeiten, also diese Abgehobenheit zu entkräften? Sein Finanzminister soll ihm ja mal geraten haben, ja, sich mehr mit Menschen zu umgeben, die Bier trinken und mit den Fingern essen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Macron tatsächlich solche Möglichkeiten sucht, um solche Situationen herzustellen, in denen er tendenziell nahbarer wirkt. Aber er geht solchen Situationen auch nicht unbedingt aus dem Weg. Jetzt gerade Anfang dieser Woche war er beispielsweise 3 Tage lang in Marseille, um sich dort auch den Bürgergesprächen und Bürgerfragen dann zu stellen. Sie wissen vielleicht, dass er dort vor 2 Jahren auch ein milliardenschweres Projekt aufgelegt hat, um Marseille auch aus einer gewissen Krise herauszuführen. Und dieser 3-tägige Besuch war jetzt ein Folgebesuch, um die Entwicklung abzusehen, um auf verschiedene Problemlagen auch hingewiesen zu werden. Und in den Medien wurde das schon dahingehend diskutiert, dass er das sicherlich nicht nur auf viel Wohlwollen getroffen ist. Also dort waren sicherlich auch viele kritische Stimmen, die sich ihm gegenüber geäußert haben. Und jetzt ganz aktuell ist er mit Sicherheit besonders gefordert. Insofern würde ich sagen, ob er tatsächlich es schafft, diese Abgehobenheit zu überwinden, bin ich mir nicht sicher. Er hat nicht besonders viel Kredit, würde ich sagen, unter der französischen Bevölkerung. Aber er stellt sich auch Situationen, die im Vorfeld bereits schon als unangenehm absehbar sind. Beispielsweise vielleicht ein letztes Beispiel in dem Zusammenhang. Jetzt unmittelbar nachdem die Rentenreform dann durch unterschiedliche Instanzen dann nochmal untersucht und abgesegnet wurden, war von seiner Seite ganz klar die Maßgabe an die Politiker oder die Minister auch der Regierung, tatsächlich auch unmittelbar den Austausch mit der Bevölkerung zu suchen. Also auch hier wirklich so die Suche nach der Kommunikation. Und im Anschluss auch an die Gelbwestenbewegung Ende 2018, 2019, die wirklich auch das Land sehr stark beeinflusst hat, keine Frage, hat Macron zum damaligen Zeitpunkt auch versucht, in unterschiedlichen Regionalkonferenzen direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten, den Austausch zu suchen. Auch das wurde damals in den Medien teilweise sogar live übermittelt. Also ist schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihm wirklich gelingen wird. Er ist, wie er ist. Er ist natürlich, hat vielleicht auch so den Nimbus des Intellektuellen und er wird ja auch als Jupiter oftmals bezeichnet. Insofern, ich kann mir kaum vorstellen, dass es ihm gelingen wird, diese Distanz nachhaltig zu überwinden. Aber er weicht auch nicht unbedingt solchen problematischen Situationen aus. Das wäre meine Einschätzung.
Wo endet Abgehobenheit und wo beginnt Arroganz? Ich glaube, man kann ja schon sagen, dass sehr viele Franzosen ja diesen exzellenten Rhetoriker Macron als arrogant wahrnehmen. Welchen Eindruck haben Sie? Hängt das eher mit seiner Vita, Stichwort, er war ja kurze Zeit Investmentbanker, zusammen oder mit seiner Art, Politik zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Sicherlich von beidem etwas. Seine Vita, die des Investmentbankers vielleicht nicht unbedingt so als ausschließliches Kriterium, aber vielleicht rührt daher auch seine Wahrnehmung, dass er als Multitalent eigentlich auch Erfolg haben muss, selbst in solchen großen politischen Projekten unter Umständen, dass sich dadurch auch die Einschätzung festigt seitens der Bevölkerung, dass ihn eine gewisse Arroganz auszeichnet. Auf der anderen Seite glaube ich, ist die Wahrnehmung, beziehungsweise ist natürlich das auch aus der Sicht des Wahrnehmenden dann auch zu beurteilen. Mein Eindruck ist insgesamt schon auch, dass die wahrgenommene Distanz zur Elite, sei es zur politischen oder auch zur wirtschaftlichen Elite, in Frankreich vielleicht etwas stärker ausgeprägt ist als im deutschen Kontext. Insofern ist es vielleicht ohnehin problematisch, diesem Anschein arrogant zu wirken, gänzlich auszuweichen. Also, aber es ist, ich möchte mich da ungern so ins Reich der Spekulation bewegen. Es ist schwierig, da wirklich eine nachhaltige oder eine solide Einschätzung zu treffen.
Glauben Sie denn, dass die Franzosen den Eindruck haben, dass Macron beim Verfolgen seiner Ziele rücksichtsloser vorgeht als andere Staatenlenker? In der Fallstudie bei Ihnen im Buch, da erhält Macron beim Thema oder in der Kategorie Machiavellismus, wenn man es denn so bezeichnen will, einen sehr viel höheren Wert als zum Beispiel Kanzlerin Merkel. Und die Studie ist weit vor der Rentenreform in diesem Frühjahr erschienen, wo Macron ja trotz wochenlanger Massenproteste diese Reform einfach durchgedrückt hat.
Ist interessant. Ich habe mich mit einer Reihe französischer Kollegen auch darüber unterhalten, weil ich vor allen Dingen auch wissen wollte, inwiefern sich Macron eigentlich unterscheidet von früheren französischen Präsidenten. Es ist wohl so, dass er jetzt keine herausgehobene Stellung einnimmt, dass Tendenzen beobachtbar sind in Bezug auf die Präsidentialisierung. Und oftmals dann auch der Name Sarkozy fällt in dem Zusammenhang, der wohl auch in Sachen Machtstreben sehr ausgeprägtes Handeln gezeigt hat, sich dann aber in eine Reihe von unterschiedlichen Projekten auch investiert hat, die vielleicht bei Macron etwas zielgerichteter sind, vielleicht im Vorfeld auch klarer definiert waren. Aber es scheint wohl so, dass er jetzt als Präsident in seinem Amtsverständnis nicht unbedingt als singulär zu betrachten ist, sondern als Figur, die in einer ähnlichen Reihe gestellt werden könnte, wie beispielsweise Sarkozy, wenn es jetzt wirklich auch um diesen Aspekt des Machiavellismus geht, zum Beispiel.
Der Artikel über die politische Führung Macrons, der thematisiert nicht nur seinen hohen Wert in der Kategorie Machiavellismus, sondern er sagt auch, dass Macrons Persönlichkeit durch ein erhebliches Narzissmuspotenzial geprägt sei, deutlich höher als bei Kanzlerin Angela Merkel. Wie erklären Sie sich dieses Urteil?
Also da müsste man vielleicht wirklich sich mit als Psychoanalytiker damit auseinandersetzen, wie man die narzisstischen Züge bei Macron bewerten oder einschätzen würde. Da würde ich mich lieber ein bisschen bedeckt halten. Das basiert ja auch auf Fremdzuschreibungen. Eine Reihe von Wissenschaftlern wurden befragt, die dann die einzelnen Politiker dann auch beschreiben sollten in Bezug auf verschiedene psychologische Eigenschaften und Narzissmus, Machiavellismus und klinische Psychopathie, die gehören da auch dazu. Wobei man, wenn Sie sich auf diese Tabelle beziehen, in unserem Kapitel gehören natürlich auch die sogenannten Big Five dazu, also Extroversion, Verträglichkeit, Zeitoffenheit, Neurotizismus. Das letzte ist Conscientiousness, das ist, jetzt ist mir das Wort auf Deutsch entfallen. Und da hat er aber, dann liegt er mit Merkel in vielen dieser Werten relativ gleich auf und Trump ist im Grunde genommen so der Sonderfall. Insofern, Sie merken, ich bin da sehr zögerlich, mich dazu den Narzissmus-Einschätzungen in Bezug auf Macron zu äußern. Da würde ich mich lieber ein bisschen bedeckt halten. Also, dass Macron in der Bevölkerung keinen allzu großen Rückhalt hat, ist kein Geheimnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihm das sicherlich auch zugeschrieben wird und das vielleicht auch eben mit der bereits erwähnten Arroganz in Verbindung gebracht wird.
Er ist sicherlich ein Reformer, der den Eindruck erwecken will, dass er nicht zurückweicht. Das ist zumindest ein Punkt, glaube ich, den man ihm zuschreiben kann. Das geht aber ja fast zwangsweise auf Kosten anderer Werte, wenn ich das mal so bezeichne. Denn wer ohne Rücksicht auf Verluste etwas durchdrückt in der Politik, der wird womöglich respektiert, aber wahrscheinlich nicht geliebt vom Volk, von der Bevölkerung. Jetzt haben wir aktuell, Sie haben das ja gerade schon erwähnt, diese schweren Ausschreitungen in den Vorstädten in Frankreich. Welche integrativen Fähigkeiten, wenn es darum geht, die Bevölkerung hinter sich zu versammeln, zu einen, zu befrieden, hat Macron aus Ihrer Sicht?
Ja, das hätte ich jetzt auch gerne genau an der Stelle auch angesprochen, denn diese Integrationsfunktion ist ja im Grunde genommen das, was man einer politischen Führungskraft dann auch zuschreiben muss, und das aber eben auch immer im Zusammenhang mit dem institutionellen Kontext. Und wenn man sich die französische Verfassung und die französischen Institutionen anschaut, dann ist vielleicht die Notwendigkeit für einen direkt gewählten, direkt legitimierten französischen Präsidenten in Bezug auf die Integrationsnotwendigkeit vielleicht etwas geringer als für vergleichbare politische Führer. Aber Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, in Frankreich ist es in den vergangenen Jahren und jetzt auch wieder ganz aktuell zu doch nennenswerten Ausschreitungen gekommen, wo dem Präsidenten eine unglaublich große Verantwortung auch zukommt, die Lage zu beruhigen. Und was vielleicht auf der einen oder anderen politischen Seite jetzt gerade aktuell für etwas Unverständnis gesorgt hat, war Macrons relativ schnelle Festlegung auch in Bezug auf die Bewertung dessen, was man auf diesem Videoausschnitt auch gesehen hat, in Bezug auf den Tod des Jugendlichen. Das fand ich persönlich auch eher überraschend, dass Macron da doch auch nicht zwingend unmittelbar die Seite auch der Polizei ergriffen hat. Und er setzt sich da sicherlich aktuell auch einer gewissen Kritik aus, dass er zumindest nicht abwartet, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Insofern vielleicht ist das aber tatsächlich auch sein Versuch, da eine gewisse Balance zu finden. Wir müssen sehen, wie das weitergeht.
Wie hat denn Macron aus Ihrer Sicht bislang Konflikte gelöst? Hat er sie mit Geld gelöst, wie wir das in der Corona-Pandemie gesehen haben, als der französische Staat ja die Bürger massiv mit wirtschaftlichen Hilfen unterstützt hat? War das aus Ihrer Sicht sein Hauptschwerpunkt, um Ruhe ins Land zu bringen?
Das ist ein guter Punkt. Er hat tatsächlich, wie ich meine, sehr schnell reagiert damals, als die Pandemie ausbrach. Da hat er auch verschiedene Fernsehansprachen gehalten, und verschiedenes aus diesen Ansprachen ist auch nach wie vor noch im kollektiven Gedächtnis verhaftet. Dieses coûte que coûte, koste es, was es wolle, werde er die französische Gesellschaft und eben auch die Wirtschaft schützen. Und in der Tat hat der Staat den Bürgerinnen und Bürgern damals erheblich unter die Arme gegriffen, den Unternehmen auch, vielleicht vergleichbar auch mit der deutschen Regierung. Und er hat auch sehr schnell reagiert auf die explodierenden Energiepreise, unmittelbar nach Beginn des Krieges in der Ukraine, wie ich finde, viel schneller reagiert als die deutsche Regierung zum damaligen Zeitpunkt. Also einerseits tatsächlich auch mit doch bedeutsamen finanziellen Hilfen einerseits. Was interessant ist in dem Zusammenhang, ich bin mir nicht sicher, ob die französische Gesellschaft das tatsächlich auch gutiert, ob er da auch die Lorbeeren dafür erntet, wenn man sich die Bevölkerungsumfragen anschaut und das dann vergleicht auch mit der Unterstützung beispielsweise der Regierung noch unter Merkel, die ja unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie eigentlich zunächst an Zustimmung gewonnen hat. Das kann man bei Macron gar nicht erkennen. Also bei ihm ging eigentlich die Tendenz in genau die entgegengesetzte Richtung. Das ist interessant, obwohl es tatsächlich von den Entscheidungen und den Maßnahmen, die getroffen wurden, aus meiner Sicht jetzt keine ganz großen Unterschiede zu erkennen waren. Das ist das eine. Das andere, denke ich aber, er ist nicht wirklich nur auf Kompromiss ausgerichtet. Also wieder am Beispiel der Rentenreform kann man, wie ich finde, sehr deutlich erkennen, dass zwar einerseits das Interesse existiert, vielleicht auch mit den Gewerkschaften in Aushandlungsprozess zu treten. Hier natürlich nicht Macron an allererster Stelle, sondern in Gestalt der Regierung, der Premierministerin und ihrer Regierung einerseits. Andererseits war klar, dass Kompromissfähigkeit nur bis zum gewissen Punkt und danach eben nicht. Und das hat jetzt tatsächlich zu erheblichen Verwerfungen geführt, und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist enorm. Man schreibt im Grunde genommen der Politik dermaßen auch die Legitimität ab. Und Und wie sich das jetzt in den kommenden Jahren dann abzeichnet, bleibt abzuwarten. Es sollen auch wichtige Gesetze im Rahmen der Migrationspolitik erlassen werden. Dafür will er wohl auch die Mithilfe der Konservativen erlangen. Und das ist alles noch nicht ganz klar ausdifferenziert und ausdekliniert.
Wir haben im Laufe des Gesprächs jetzt schon mehrfach festgestellt, dass Emmanuel Macron ein sehr guter Rhetoriker ist, gerade im Vergleich zu deutschen Politikerinnen und Politikern. Ja, ist das ja wirklich frappierend, wie groß der Unterschied ist. Also wenn man sich die Rhetorik von Angela Merkel oder auch von Olaf Scholz anschaut und die von Emmanuel Macron, da liegen ja Welten dazwischen. Aber welche Rolle spielt diese Rhetorik für Macron, um seine politischen Ziele durchzusetzen?
Also das ist jetzt tatsächlich mehr so ein Eindruck, den ich mit Ihnen teilen möchte. Mein Eindruck ist, dass die Rhetorik auch der französischen Politiker, und das ist sicherlich nicht nur beschränkt auf Macron, sondern da kann man sicherlich auch Mitterrand nennen oder auch Chirac oder vielleicht auch Giscard d'Estaing, dass die Rhetorik der politischen Führungskräfte und die Theatralik, mit der auch diese Reden vorgetragen werden, wirklich im deutschen Kontext ihresgleichen suchen. Also das kann man eine Verbindung herstellen. Warum ich das erwähne, hat folgenden Grund. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Erwartung seitens der französischen Bevölkerung im Grunde genommen keine andere ist. Dass es vielleicht eher für Verwunderung sorgen würde, wenn eine Rede mit einem Doppelwumms ausgestattet wäre. Also für uns Deutsche ist vielleicht auch diese Kanzlerrede damals ein bisschen überraschend gewesen, und dennoch fügt sie sich so ein bisschen auch in das ein, was wir soweit gewohnt sind. Aber für die Franzosen, glaube ich, ist die Rhetorik vielleicht tatsächlich ein Stilmittel, aber keines, das so völlig aus dem Rahmen fällt. Wie ich bereits gesagt habe, Macron hat eben auch verschiedene Elite-Institutionen besucht, die ihm eine gewisse Bildung vermitteln konnten. Und das zeichnet sich natürlich dann auch in seiner Rhetorik aus. Aber da bildet er keine Ausnahme. Vielleicht hat er ein besonderes rednerisches Talent, vielleicht vergleichbar auch mit Obama aus den USA. Also da gehört vielleicht tatsächlich auch beides dazu. Wir wissen ja auch, dass er wohl gerne auch Schultheater gespielt hat, also eine gewisse Form der Theatralik oder des Schauspielertums ist dann vielleicht begünstigt dann auch die Wirkung dessen, was man sagen möchte. Und das ist vielleicht bei Olaf Scholz und auch bei Angela Merkel in der Form nicht identifizierbar gewesen oder nicht wirklich vorhanden. Und im europäischen, im internationalen Kontext glaube ich, dass er uns vielleicht beeindruckt. Hier auch wieder mit den Visionen, die er vorträgt. Ganz eindeutig lässt Macron keine Zweifel auch an seiner Bedeutung, die er Europa zuschreibt. Vielleicht auch dem deutsch-französischen Tandem, würde ich behaupten. Und zeichnet er sich tatsächlich aus durch diese besondere Rhetorik, die vielleicht im europäischen Kontext dann tatsächlich keinen Vergleich hat. Und wie wirkungsvoll er ist, hat ja auch ein Kollege von der NZZ kürzlich beschrieben, der ihm da nicht viel Effektivität nachsagt. Da sind die Konstellationen natürlich auch wiederum völlig andere.
Der von Ihnen zitierte Journalist hat geschrieben, dass sich Macron zu sehr auf Charisma, Charme und Intelligenz verlasse und dass Macron in der Außenpolitik viele Initiativen groß ankündigt, die aber dann eben häufig versanden. Ist an diesem Urteil etwas Wahres dran?
Grundsätzlich ja. Ich denke mal jetzt gerade vor wenigen Wochen auf der Rückkehr von seinem China-Besuch. Da ist er ja dann auch wieder, hat er ja auch Aussagen getätigt, die bei seinen Peers im europäischen Kontext nicht unbedingt auf viel Widerhall gestoßen sind. Also ist problematisch manchmal, hat man den Eindruck, dass er auf dem diplomatischen Parkett auch so Verschiedenes äußert, was jetzt nicht unbedingt geteilt wird. Er hatte ja auch im Zusammenhang mit Australien vor 2 Jahren, glaube ich, war das gewesen, als dieser U-Boot-Deal nicht zustande gekommen ist, dann tatsächlich auch gewisse Konflikte auszutragen mit Australien, mit Großbritannien, auch den USA. Also seine Pläne führen mit Sicherheit nicht immer zum Erfolg. Vielleicht verfolgt er die Politik der inkrementellen Schritte. Man hat den Eindruck, er hat große Pläne und sind nicht immer zielführend. Auf der anderen Seite, als Politikwissenschaftlerin, würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass das vielleicht nicht sonderlich verwunderlich ist, zumal auch große Projekte dann ihrer Zeit bedürfen. Wie sagte doch de Gaulle, Verträge hätten ihre Zeit. Vielleicht, weiß ich, vielleicht hat er das auch in Erinnerung in dem Zusammenhang.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zu der Funktion der Rhetorik in Frankreich. Emmanuel Macron hält zu vielen Themen Grundsatzreden oder französische Präsidenten halten zu vielen Themen Grundsatzreden, ganz anders als zum Beispiel deutsche Kanzler. Die Europarede von Macron in der Sorbonne ist vielleicht jetzt das bekannteste Beispiel in der Amtszeit von Emmanuel Macron. Aber dann gibt es die Rede, seine Rede zur Wasserstrategie, die Rede an die Präfekten, die Rede an die Botschafter. Es gibt fast alle paar Wochen eine neue zentrale Rede vom Präsidenten. All das sind für politisch Interessierte durchaus wichtige Ereignisse. Welche politische Rolle übernehmen diese Reden in Frankreich? Geht es darum, Regierung und Parlament zu sagen, das will der Präsident, jetzt macht mal schön?
Wenn die aktuelle Regierung mit einer entsprechenden Mehrheit auch in der Assemblée Nationale ausgestattet wäre, könnte man vielleicht tatsächlich diese Schlussfolgerung ziehen. Die Situation sieht derzeit natürlich völlig anders aus. Also die aktuelle Regierung ist tatsächlich auch auf Kompromisse angewiesen, auch mit politischen Gegnern ist vielleicht ein bisschen zu massiv ausgedrückt. Diese Reden, die Sie jetzt angeführt haben, sind zum einen sicherlich auch diesem Verständnis der Funktion des Staatspräsidenten zuzuschreiben einerseits. Auf der anderen Seite sind diese Reden sicherlich auch für diejenigen, an die sie gerichtet sind, von Bedeutung. Die Frage für mich persönlich, die auch insbesondere sich für politische Einstellungen und Verhalten interessiert, wäre aber auch, wie viel wird rezipiert auf Seiten der Bevölkerung? Da hätte ich meine Zweifel, also ob die tatsächlich auch in dieser Breite rezipiert werden. Und wenn sie es denn täten, wäre meine anschließende Frage auch, wie ernst werden dann auch diese Aussagen genommen? Also wohlgemerkt, für uns stellt sich das vielleicht so als Ausnahmeerscheinung dar, aber im französischen Kontext sind das Gegebenheiten, die sich wiederholen und die vielleicht auch auf begrenzte Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Einstellung der Bevölkerung dann auch stoßen.
Folge 46 von Frankophil über politische Psychologie in Frankreich und die Politik von Emmanuel Macron. Zu Gast heute war die Politikwissenschaftlerin Sonja Zmerli von der Sciences Po in Grenoble. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Der Dank für Unterstützung und Förderung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.